25 Börse People.
And now in season 21. Presented by Volksbank. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 21 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Volksbank. Gutes zieht Kreise. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein 16. Gast in Season 21 ist Bernhard Mitterlehner, Finanzmathematiker und Wikifolio-Trader, in Summe halt ein Börsenenthusiast. Lieber Bernhard, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Hallo lieber Christian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich auch. Wir haben uns vor wenigen Tagen kennengelernt, eigentlich beim Geburtstagsfest vom Richie Dobitzberger. Auch du bist Wikifolioaner, sage ich jetzt mal, wenn ich das richtig gesagt habe.
Ganz genau, ja.
Wir gehören zur Bubble da irgendwie dazu. Und der Richie, ja, rückwirkend nochmal Happy Birthday, Richie.
Happy Birthday, lieber Richie, auch von mir nochmal.
Genau.
Und vielen Dank für die Einladung zu dem tollen
Fest. Ja, es war ein super
Fest.
Also
absoluter
Wahnsinn. Und Wikifolio mit Alex Christian, das war natürlich sehr, sehr lässig alles. Gut, lieber Bernhard, Karriere-Werdegang-Podcast. Ich beginne mit meiner Frage, die nichts mit Karriere und Werdegang zu tun hat. Darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten, Mannerschnitten oder Soletti?
Das ist eine sehr schwierige Frage für mich. Ich mag beides, aber ich würde mich für die Mannerschnitten entscheiden.
Dann also. Einmal...
Vielen Dank.
Einmal Mannerschnitten an dich. Also sorry an die Hörerinnen noch für meine Stimme. Ich habe einfach sehr viel aufgenommen in der letzten Zeit, aber es macht halt alles auch so viel Spaß. Gut, Karriere-Werdegang-Podcast, da steht Finanzmathematiker. Würde mich interessieren, wie ist es bei dir dazu gekommen, diese Richtung zu wählen? Was hat dir daran taugt und wie ist es losgegangen?
Ja, war gar nicht so leicht bei mir, das Richtige zu finden. Das einzig Verbindende, was immer da war, war die Liebe zur Mathematik, schon in der Schule. Ich habe immer die Mathe-Hausübungen als erstes gemacht, weil es am meisten Spaß gemacht hat. Habe dann nicht so richtig gewusst nach der Schule wirklich, was ich machen soll und habe dann einfach Lehramt studiert, Mathe und Geschichte. Auch Geschichte ist unglaublich toll, vor allem zum Studieren, macht mir heute noch großen Spaß. Und habe das eine Zeit lang gemacht und bin dann über die Finanzmathematik gestolpert, was mich noch mehr fasziniert hat und bin dann gewechselt an die TU Wien und habe das dann dort fertig studiert sozusagen.
Und das Lehramt hast du mal ausgeübt auch?
Habe ich nie ausgeübt, aber ich habe es immer ein bisschen bedauert und ich möchte auch vielleicht heute noch in den Bereich Finanzbildung einsteigen, weil das so unglaublich wichtig ist, nicht nur in Österreich, sondern eigentlich in ganz Europa, dass die Unwissenheit der Menschen ist leider viel zu groß.
Auch tut bisweilen noch weh ein bisschen, ne? Manchmal, was man da lesen muss, ist fürchterlich.
Absolut, absolut. Und was noch viel schlimmer ist, einfach die finanziellen Möglichkeiten, die den Menschen entgehen, wo man mit so einfachen Mitteln doch einige Prozent im Jahr herausholen könnte und das bleibt einfach liegen, teilweise am Sparbuch und das ist einfach so, so schade, weil es so einfach wäre.
Als selbstständiger Finanzmathematiker arbeitest du auch für größere Firmen. Da geht es zum Beispiel, lese ich das mal ab, um versicherungsmathematische Bewertung von Sozialkapital. Sprech mal kurz drüber. Was kann man sich darunter vorstellen?
Was kann man sich darunter vorstellen? Im Prinzip geht es da um künftige Zahlungen von Firmen, die sie leisten müssen. Aber man weiß noch nicht genau, wann die Zahlung fällig wird und ob die Zahlung fällig wird, zum Beispiel Abfertigungszahlungen, also Menschen, die einen Job noch vor dem Jahr 2003 begonnen haben, die bekommen ja noch Abfertigung alt, aber da weiß man nicht genau, okay, fällt es wirklich an, diese Zahlung und wann genau. Es wird dann passieren, wenn die Leute ausscheiden aus dem Unternehmen, aber man weiß halt auch nicht, wann das passieren wird. Das hat sehr viel mit Wahrscheinlichkeitsrechnung zu tun, mit Prognosen und da gibt es halt verschiedenste sehr komplexe Formeln, wie man das berechnen kann und das mache ich unter anderem.
Ein weiterer Punkt, der hier steht, ist IFRS. Bewertung, Optimierung, auch da ein paar Worte dazu.
Das ist, sind einfach nur die internationalen Bewertungsgrundlagen. Sprich, man muss nach österreichischem Recht teilweise anders bewerten als nach internationalen Rechnungsgrundlagen. Vor allem das österreichische Steuerrecht ist da anders, während das Unternehmensrecht schon sehr gut angeglichen ist nach internationalen Rechnungskriterien. Und auch diese IFRS-Bewertungen sind sehr ähnlich den amerikanischen US GAAP-Vorschriften. Also das ist, Gott sei Dank wird es immer mehr harmonisiert weltweit oder zumindest in der westlichen Welt, dass es da einfach standardisierte Vorschriften gibt, wie das zu machen ist.
Wunderbar, danke. Betriebliche Altersvorsorge, auch ein Thema, das dich immer wieder begleitet und das du begleitest letztendlich auch mit Informationen. Leider viel zu wenig österreichischer Aktienmarkt berücksichtigt. Uns fehlen diese Kapitalsammelstellen, die wir so dringend brauchen würden am Markt, im internationalen Vergleich.
Auf jeden Fall, auch hier, es müsste viel mehr investiert werden. Was halt ein bisschen schade ist, der Gesetzgeber ist unglaublich konservativ. Und man darf es den Versicherungen nicht unbedingt negativ anrechnen, dass die Performances oft sehr bescheiden sind, weil einfach die Vorschriften so streng sind, auch bei den Mitarbeitervorsorgekassen, dass es fast unmöglich ist, dass die Gewinne machen. Und da müsste man halt vielleicht auch den Gesetzgeber bitten, ein bisschen mutiger zu werden, auch einmal zu riskieren, einen kleinen Verlust dafür, dass man dann vielleicht auch einmal große Gewinne einfahren kann. Und es wäre sehr toll, wenn sich der österreichische Staat vielleicht ein bisschen was abschaut vom norwegischen Staat. Natürlich, die haben mehr Geld.
Ja, noch ein bisschen mehr abschauen vom norwegischen
Staat. Ja, natürlich. Also das ist wirklich norwegischer Staatsfonds, eine ganz tolle Sache. Und man könnte es einfach nur denen nachmachen. Es wäre so toll, wenn man da einfach mehr tun könnte. Auch für die Menschen in Österreich letztlich.
Ja, mit einem Finanzmathematiker vis-à-vis ist ja unter uns eh klar, mit einer Kapitalgarantie, das kann sich nicht ausgehen. Das kostet ja Geld, das muss irgendwer zahlen und dann ist die Rendite weg.
Ganz genau, ja.
Das kann sich nicht ausgehen. Ich hoffe, dass da, man hört ja durchaus Affinität aus dem Finanzministerium, die zweite Säule wieder ein bisschen anzudenken. Aber das werden wir beide nicht lösen können. Wir können es nur gut finden, sollte was kommen. Genau. Lieber Bernhard, einen Punkt habe ich noch gefunden in der Vorbereitung, den du selbst auf LinkedIn eingegeben hast, der mich unglaublich interessiert und da muss ich dich auch konfrontieren. Wir bleiben eigentlich bei Zahlen und bei Modulation von Zahlen und recherchieren rundherum die Admiralgruppe und Sportwetten. Ja, was hast du denn da gemacht?
Was habe ich da gemacht? Das war auch eine unglaublich tolle Zeit. Jemand, der sich für Wahrscheinlichkeitstheorie interessiert, für Prognosen und so weiter, wer ein bisschen offen ist, der muss sich fast auch für Sportwetten interessieren und auch wenn man sich für Sport interessiert natürlich. Und da durfte ich eine Zeit lang auch für die Admiral arbeiten. Übrigens eine wirklich tolle Firma, ich kann es nur jedem empfehlen. Die suchen dringend, vor allem im IT-Bereich, immer wieder Leute. Ich kann sie echt nur empfehlen. Und ja, ich
freue mich immer zu hören, sowas im Podcast und danke dafür.
Ja, es gibt wirklich gute österreichische Firmen. Also das darf man auch mal hier sagen, auch im internationalen Vergleich. Und ja, das ist, also Sportwetten ist wirklich das Paradies für einen Mathematiker. Das Schwierige nur ist im Gegensatz zu der Börse, bei Sportwetten beginnt man halt einmal bei -3, -4%. Ja?
Genau, muss der Heimvorteil, wie man sagt. Ne?
Ja,
durch den Wettquotenschlüssel und so weiter.
Das muss man auch den Anbietern zugestehen, die müssen auch irgendwie Geld verdienen. Das Schöne ist an der Börse, wenn man einfach irgendwas macht, man beginnt bei +3, +4, +5%. Und das ist halt wirklich das Tolle. Selbst wenn man keine groben Fehler macht, einfach nur ein Weltportfolio oder sowas kauft.
Du meinst die langfristige Rendite?
Man kann nicht viel falsch machen. Man kann es natürlich, man kann alles ein bisschen besser machen noch, aber man kann eigentlich gar nicht viel falsch machen langfristig. Kurzfristig, wissen wir beide, kann es nach unten gehen, aber langfristig, wenn die Welt nicht untergeht, dann fahrt man immer gut. mit Investments.
Ich sehe die Sportwette, die ich immer verteidigt habe, die ganze Industrie und so weiter, ja auch irgendwie als Hedge gegen private Erwartungen. Ja, du kannst ja zum Beispiel, wenn du ganz großer Fanboy von einem Club bist, auf den Gegenclub wetten und freust dich dann auf jeden Fall. Entweder hat dein Verein gewonnen oder du hast halt an der Sportwette partizipiert. Also ein Natural Hedge irgendwie im Mindset.
Absolut, genauso kann man es machen. Und ein guter Tipp wäre, wer jetzt nicht unbedingt Fan ist, sondern wer einfach nur gute Chancen haben will, immer gegen die großen Clubs wetten, weil natürlich die großen Clubs viele Fans haben und viele Fans setzen dann meistens auf die eigene Mannschaft und wenn man da dagegen setzt, dann hat man meistens sehr gute Quoten. Also gegen Rapid Wien zu wetten ist selten eine schlechte Idee. Außer natürlich, man ist Rapid-Fan, dann wird das Herz wehtun, aber deine Strategie...
Ja, das haben wir immer wieder gemacht, auch im Freundeskreis. Also, wurscht, das Match ist so wichtig, entweder ich gewinne die Wette, dann ist live und dann lade ich euch auf eine Runde Bier ein. Oder wir haben gewonnen als große Sportfans mit dem Verein oder der Nationalmannschaft unserer Herzen.
Das ist das Schöne, wenn man ein positives Mindset hat.
Absolut,
man hat
das muss doch an der Börse immer mitbringen und es macht ja auch Spaß. Es ist eine Freizeitunterhaltung für wie viel blöde Alkoshots oder was hat man vielleicht sonst sein Geld am Schädel und so macht man halt sich einen Fußballmatch leibender. Ich ganz liebe ja die drei Wege auch im Verhältnis zu den zwei Wegen. Tennis ist ein bisschen schwierig zum Wetten.
Auf jeden Fall.
Kannst du die Leute auch nicht reinschauen, wenn einer ein Match ausschüttet oder so. Ist alles schon vorgekommen.
Ja, Tennis ist, ich liebe Tennis zum Zuschauen. Ich habe, glaube ich, nie auf Tennis gewettet. Da ist Fußball besser geeignet. Ich bin ein großer Skifan, ein großer Tennisfan, aber zum Wetten ist jetzt nicht so lustig. Und es ist generell als Mathematiker, Wetten ist halt ein Business und ich mache es selten zum Spaß, außer vielleicht einmal 10, 20 Euro auf unter Freunden auch beim Fußballmatch oder so, das macht Spaß. Mehr würde ich nicht wetten, weil es ist, entweder man betrachtet es als Investment, da muss man aber extrem gut sein und ich habe es versucht, ich habe es gerade nicht geschafft, gib's ganz ehrlich zu, ich konnte meine Verluste deutlich reduzieren, aber mit Sportwetten Gewinn machen ist fast nicht möglich, aber man kann unglaublich viel Spaß gewinnen.
Darum
und geht's, ja. Wenn man es so macht, dann passt das, glaube ich.
Ich mache eine zweite Zeitrechnung auf und wir gehen zurück in die 90er. An dem Beginn der 90er, du hast mir im Vorgespräch erzählt, das waren so deine ersten Einstiege und Erfahrungen als Investor, als Private Investor. Ja, Bernhard, mit welchen Titeln kannst du dich noch erinnern, wie es losgegangen ist?
Ich kann mich ganz ehrlich gesagt nur mehr an meine allererste Aktie erinnern.
Sehr neugierig.
Und zwar, es war gerade die Ostöffnung. Kommunismus ist zusammengebrochen und es war eine ungarische Buslinie, die an die, glaube, österreichische Börse gegangen ist damals. Es war die IBUS. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich wusste nichts von dieser Firma, außer dass sie aus dem Osten kommt und das muss ja aufgehen. Und ich war damals beim IPO dabei, wahrscheinlich auch mit ein bisschen Unterstützung der Sparkasse in Adnang-Puchheim damals, die doch am 18-Jährigen oder noch nicht einmal 18-Jährigen vielleicht ein bisschen helfen wollten. Und ich habe dann tatsächlich eine Zuteilung bekommen bei dieser heillos überzeichneten Aktie, habe dann einen schnellen Gewinn gemacht. Wahrscheinlich waren es 200-300 Schilling damals, was ich Gewinn gemacht habe, aber ich habe mich irrsinnig gefreut und bin dann dabei geblieben, sozusagen an der Börse, meistens mit sehr kleinem Geld, immer noch mit sehr bescheidenen Mitteln, aber es macht einfach großen Spaß, dass man da dabei ist.
Du beamst mich gerade in eine ganz andere Zeit. Ich war damals auch in einer Bank tätig als Mitarbeiter, habe nie selber zuteilen dürfen, aber das waren schon Anrufe, ich brauche für den Kunden mehr Stücke und so weiter und so fort. Also das war schon noch eine Macht, heutzutage völlig undenkbar und es gibt in Österreich auch keine IPOs mehr, zumindest in dem Jahrzehnt noch keins und wir sind immerhin schon Ende 2025. Gut, wie ist es dann weitergegangen in den 90ern? Sprechen wir mal, wie... Deine Investments, haben sich die dann Asset-Klassenmäßig erweitert oder bist du mal bei Aktien geblieben?
Es waren eigentlich immer nur Aktien. Ich muss aber auch ganz ehrlich zugeben, ich war ein absolut durchschnittlicher Privatinvestor. Ich hatte aus heutiger Sicht absolut keine Ahnung und habe aber dann Gott sei Dank das Richtige gemacht, Was macht man, wenn man keine Ahnung hat? Man setzt auf Fonds. Und ich habe dann auch mit den sehr bescheidenen Mitteln, die ich damals gehabt hatte, halt alles, was übrig war, in Fonds gesteckt, damals noch von meiner Hausbank. ETFs gab es noch nicht oder ich kannte sie zumindest nicht. Und das war halt so, okay, ich habe zuerst wahrscheinlich wie üblich ein bisschen Gewinne gemacht in den 90ern, war dann auch voll dabei beim Platzen der Dotcom-Bubble, bin dann wieder mit nach hoch gefahren. Ich sag, in den ersten 20 Jahren meines erwachsenen Lebens, ich habe ungefähr die Gewinne gemacht, die ich am Sparbuch auch gemacht hätte. Mhm. Also ich habe weder viel verloren noch großartige Gewinne gemacht. Das ist erst später gekommen, dass ich mich dann wirklich intensivst mit der Börse beschäftigt habe.
Man muss auch dazu sagen, dass diese 20 Jahre, die du jetzt skizzierst, halt zufällig deine ersten 20 waren, aber lange nicht diese Golden Times wie die letzten 20 Jahre, die zweiten 20 Jahre oder was deines Investmentlebens, weil man muss schon sagen, seit Lehman haben wir eine super Phase an den Börsen, die so oft auch wieder nicht vorkommt in der Langfristsicht.
Absolut, absolut. Also es war genau das Zweite. Auch ich war voll betroffen von der Finanzkrise 2008, hatte aber auch das Glück, und ich muss sagen, es war ein Glück, dass ich ziemlich bei der Bodenbildung dann wieder eingestiegen bin und ich habe dann auch meinen Verdoppler oder gar Verdreifacher dabei gehabt. Ich glaube, ich kann mich noch erinnern an die CA Immo. Mhm. Mein damaliger Chef hat mich drauf gebracht, ein Steuerberater, ein sehr kluger Mann, der damals gesagt hat, also wenn die nicht nach oben schießen muss, dann kann ich meinen Job aufgeben, weil dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Und er musste seinen Job natürlich nicht aufgeben. Ich hatte nicht die gleichen Gewinne wie er, aber ich glaube, ich habe mindestens verdoppelt auch damals. Das hat dann die Verluste wieder wettgemacht. Und deswegen merkt man auch, man muss dabei bleiben, man soll sie nicht unterkriegen lassen. Und dann geht schon ein bisschen was, ja. Auch mit kleinem Geld, das ist sehr wichtig. Also die Börse ist nicht etwas für reiche Leute. Nur für die ist es notwendig, um ihr Geld zu erhalten. Aber man kann, ich würde sagen, heute, ich weiß nicht, mit 500 Euro ist man schon gut dabei. Und 500 Euro kann man sich auch schneller mal ersparen. Die hat man schneller mal übrig vielleicht und das macht schon Sinn, dass man auch mit kleinem Geld absolut investiert. Es zahlt sich langfristig auf jeden Fall aus, vor allem für junge Leute.
Ganz, ganz wichtig, was du jetzt gesagt hast, weil es ist ja immer so ärgerlich, weil Börsegegner sagen immer, die Reichen, die werden immer reicher an der Börse und alle anderen verlieren Geld. Dieser absurde Widerspruch, der früher vielleicht teilweise Bedeutung gehabt hat über die immensen Spesen für Kleinanleger, Privatanlegerinnen und Privatanleger, aber das ist jetzt weggefallen. Das ist also wirklich günstig geworden, auch für Private anzulegen. Und damit ist dieses Argument außer Blödsinn eigentlich nur noch Blödsinn oder Gesinneshaltung.
Ja, ja absolut. Absolut. Ich würde genauso sagen, ja, die Reichen werden immer reicher an der Börse, aber die Armen können auch immer reicher werden. Genau. Und letztlich ist es eine Frage von Prozenten und man soll sich nur trauen. Und es kann jeder. Nicht jeder muss Einzelaktien haben. Mhm. Man sollte sich schon ein bisschen auskennen. Aber jeder kann einen Welt-ETF kaufen oder auch einen Europa-ETF. Da muss man eigentlich gar nichts wissen und kann trotzdem sehr, sehr schöne Renditen erzielen.
Wobei das noch eine Gelegenheit ist, noch was aufzuräumen. Die wirklich Reichen, denen geht es ja an der Börse um Kapitalerhalt und gar nicht darum, noch reicher zu werden. Das ist auch so eine Mär, dass die da irgendwie herumzocken und irgendwas wissen und so weiter. Ganz im Gegenteil, große Vermögen geht es um Kapitalerhalt. Um solche Dinge. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Mich interessiert jetzt, lieber Bernhard, wann waren deine ersten Touchpoints mit Wikifolio? Wann bist du aufmerksam geworden? Wann hast du die registriert und wie ist losgegangen?
Ja, das war absolut klassisch. Natürlich, das war im Jahr 2020, Corona-Lockdown. Wir sind alle zu Hause gesessen. Fahrt war mir nicht damals. Ich habe viel Sport gemacht zu Hause in meiner Wohnung und ich habe ferngeschaut den ganzen Tag und eigentlich vor allem Finanznachrichten, weil ich habe mir gedacht, die Gelegenheit muss man wahrnehmen, entweder um kein Geld zu verlieren oder um Geld zu verdienen an der Börse. Beides ist mir ganz gut gelungen, ja, auch viele Fehler gemacht. Ich habe viele Aktien viel zu früh wieder gekauft. ich habe damals zum Beispiel absolut verstanden, dass die Amazon-Aktie nicht schlecht aussteigen sollte durch Corona, sie ist trotzdem gefallen. Ja? Also auch da habe ich einige Fehler gemacht, aber habe dann begonnen mit Wikifolio und habe mir dort einfach unglaublich viele Anregungen geholt von anderen Tradern, habe unglaublich viel gelernt, einfach nur dadurch, dass ich mir andere Wikifolios angeschaut habe, was machen denn die, wie ticken die, wie sind deren Strategien, habe mich dann gleich einmal selbst ausprobiert. Natürlich war das nicht besonders erfolgreich ganz am Anfang. Ich war ja immer noch vielleicht ein informierter Amateur und nicht mehr. Aber man wächst halt da so rein und man beschäftigt sich immer mehr damit. Und irgendwann kommt halt der Moment, wo man sich dann doch ganz gut auskennt und ein bisschen mitspielen kann. Und der Moment war bei mir vielleicht so vor circa 2, 2,5 Jahren, wo ich dann ernsthaft versucht habe, da was aufzubauen, was dann nachhaltig durchaus Erfolge erzielen könnte. Es ist mir nicht so schlecht gelungen bis jetzt, würde ich sagen.
Da komme ich dann in der Sekunde dazu. Davor noch ein Satz, den du gerade gesagt hast, irgendwie fad wird mir nie. Ich glaube, die Leute, und ich sehe dich als solchen, das liest man auch im Lebenslauf, denen die Zahlen im Schädel herumschwirren, denen wird nie fad, oder? Weil irgendwas rechnet man immer mit, oder? Mir geht's immer so.
Das stimmt, ja.
Irgendwas also, schwirrt immer.
Was man, absolut.
Was man also, visualisiert auch irgendwie, ne?
Also ich kann mich erinnern, ich glaube Anfang 20 war es vielleicht, dass man das letzte Mal Fahrt war in meinem Leben. Also irgendwas gibt's immer und gerade in der heutigen Zeit, wenn man mal nichts zu tun hat, es gibt immer irgendein YouTube-Video. Zum Beispiel, ich lege mich gerne in die Badewanne und da muss immer irgendein Podcast oder ein YouTube-Video laufen, einfach um die Zeit auch auszunützen. Also oder man überlegt sich Strategien. Ich verwende Stunden teilweise einfach nur mir zu überlegen, welche Strategie könnte man anwenden, welche Auswirkungen haben jetzt verschiedene Handlungen, ist es vielleicht zu riskant oder ist es dieses Risiko wert, dass man bewusst eingeht und solche Überlegungen, wie du sagst, können unglaublich spannend sein und zu jeder Tages- und Nachtzeit in der U-Bahn oder sonst wo.
Dann springen wir mal rein. Wikifolio hat ja zu jedem Trader ein Profil. Bernhard Mitternehner, ich wiederhole jetzt den Nachnamen nochmal, da kann man bei dir auch reingehen und da findet man eigentlich als größtes Depot und highest gerankt ist in dem Wikifolio-Ranking mit der Matic Stability oder Stability. Name ist Programm, Programm natürlich. Mitternehner und Mathematik ist, glaube ich, die Herleitung, oder?
Ist absolut die Herleitung. Das ist auch mein Firmenname sozusagen. Bin jetzt seit 13 Jahren selbstständig. Und ja, das habe ich mir lange überlegt, habe mir da sogar im Internet helfen lassen von Ideengebern. Ich glaube, ich habe dann dem erfolgreichsten Ideengeber 100 oder 200 Euro als Prämie ausgezahlt damals für den Namen. Den meisten meiner Freunde gefällt's, mir gefällt's auch ganz gut. Und ich war dann relativ unkreativ bei der Namensgebung dieses Wikifolios. Und wichtig war mir halt vor allem Stability, also ein Portfolio zu kreieren. Das war damals schon vor 2 Jahren eigentlich mir das Wichtigste, dass eben nicht zu sehr schwankt, sondern halt wirklich Sicherheit bietet. Da gibt's viele verschiedene Strategien, wie man das erreichen kann, aber eins davon ist halt Diversifizierung. Es sind viele ETFs in diesem Wikifolio drin, es sind auch einige Einzelaktien, ausgewählte Einzelaktien drin, aber das Grobe ist immer, dass man es möglichst stabil hält, Einzelaktien aus verschiedenen Bereichen, aus verschiedenen Regionen der Welt, auch verschiedene Assetklassen. Ich habe auch Goldaktien drin zum Beispiel. Einfach diesen Ausgleich, den man hat. Und seit ein bisschen mehr als einem Jahr habe ich vor allem auch die Trends drin. Also, dass ich versuche, nur Märkte, nur ETFs zu kaufen, die einen positiven Trend ausbilden, weil die einfach besser funktionieren. Und zwar nachgewiesenermaßen, das kann man nachrechnen. Das kann man statistisch erfassen, das kann man beschreiben statistisch und auf lange Sicht fährt man mit so einer Strategie einfach gut und vor allem sicherer. Das ist das Entscheidende.
So, ich komme jetzt kurz zu den Zahlen, zu dem Wikifolio. Also der Chart schaut absolut entspannt aus, zeigt auch in die richtige Richtung nach oben. 23 Monate Lifetime, 29% plus per anno. Wenn man so ins Portfolio reinschaut, sind in der Tat sehr, sehr viele Positionen drinnen und beim schnellen Rüber sehe ich auch Österreicher drinnen. Auch da, hast du Österreich-Aktien in deinem Ansatz drin?
Habe ich natürlich auch, jetzt nicht zu viele, weil mein Ansatz ist wirklich weltweit und Österreich ist halt sowohl als Land als auch als Finanzplatz sehr klein weltweit, aber ich habe die Wiener Städtische Versicherung, also die Vienna Insurance Group drin, einfach weil sie fundamental sehr solide dasteht, auch Versicherungen. Man möge meinen, dass Versicherungen langweilig sind, die sind sie auch, aber es sind oft die langweiligsten Assets, die die besten Erträge bringen und es ist nicht nur die Wiener Städtische, sondern europaweit Versicherungen geben sehr stabile, sehr gute Returns. Man kann halt nicht angeben bei den Freunden, dass man jetzt eine Versicherung gekauft hat.
Heuer schon. Ne? Heuer super schon, Performance, das stimmt, eigentlich. Ja. Die VIG und die Unica auch. Und dann hast du noch eine zweite Branche drin, die sich auch nicht so beschweren muss über die Performance. Ne?
Ganz genau. Und zwar, das sind eigentlich zwei Bauaktien, sowohl die POR als auch die Strabag.
Respekt.
Natürlich vor allem mit Blick nach Deutschland. Deutschland will angeblich, schauen wir mal, halt viel in die Infrastruktur stecken. Ich glaube, Deutschland muss das sogar machen und die österreichischen Bauunternehmen sind da ganz groß dabei normalerweise und sind auch meiner Meinung nach solide aufgestellt. Also die darf man schon dabei haben.
Du bist der Rang 19 mit dem Wikifolio in der hauseigenen Rangliste von Wikifolio von, glaube ich, mehr als 20.000 oder sogar 30.000, wenn man alle zusammennimmt. Ganz großen Respekt, da schaut man schon auch täglich drauf, wenn man so high-ranked ist, oder? Ich war nie so high-ranked mit meinem.
Ich muss sagen, man schaut mehrfach pro Tag natürlich nach, ja. Auf jeden Fall. Aber es geht jetzt weniger um Gewinne, sondern es ist halt, ich kann es auch mittlerweile nachvollziehen, diesen TikTok-Hype und sowas. Die Teenager sind vielleicht auf der Jagd nach Likes. Wir Wikifolio-Trader, wir sind auf der Jagd nach Watchlistings und natürlich jeder, der einem jetzt ein Watchlisting gibt, da freut man sich extrem drüber oder wenn man dann in der Rangliste vielleicht noch ein bisschen nach vorn kommen kann. Also es ist schon sehr positiv kompetitiv, würde ich sagen. Mhm. Und das macht schon auch einen großen Reiz aus. Da geht es lang nicht um Geld oder Gewinne, sondern da geht es eher oft um den sportlichen Ehrgeiz. Oder jetzt zum Beispiel im September. September ist ein unglaublich schwieriger Monat normalerweise. War ganz gut, aber vor allem Gold und auch Edelmetalle sind unglaublich gut gelaufen, noch besser jetzt Anfang Oktober. Und manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben, zuerst dem Glück eine Chance geben und dann muss es halt auch da sein und vor allem die Edelmetalle haben sehr gut funktioniert in letzter Zeit. Mhm.
Das Metamatic Stability, das heißt ungefähr wie du und das ist auch das nach Assets Under Management größte mit knapp 140.000 Euro, jetzt aktuell stichtagsbezogen Anfang Oktober. Sprechen wir auch noch über weitere Wikifolios, die du hast. Welches wählen wir denn aus?
Ich würde einfach, weil ich es jetzt schon so sehr liebe, mein zweitjüngstes Wikifolio auswählen, nämlich Golden Harbor.
Mhm. Entschuldigung, lass mich kurz assoziieren. Golden, da steckt natürlich eine Asset-Klasse drinnen in dem Wort und Harbor ist für mich immer das Safe Haven, das sichere Hafen und auch wieder ein bisschen Stabilität, oder?
Ganz genau. Also ich hab vorher einen anderen Namen gehabt, da hat man aber ChatGPT gesagt, auf Englisch klingt das ein bisschen holprig und das geht so nicht. Mhm. Also ich habe mich da durchaus auch von der KI inspirieren lassen und beraten lassen. Und ich habe dann in einer Freundesgruppe einen neuen Namen gesucht, mit dem draufkommen, eigentlich Wasser klingt extrem positiv für die meisten Menschen. Dann habe ich mir gedacht, Sicherheit, Stabilität, wie du gesagt hast, einen Hafen, das ist wirklich das, was ich ausdrücken will, weil das ist noch mehr als die anderen Wikifolios, geht es hier um Sicherheit, um möglichst niedrige Schwankungen, um möglichst hohe Sharpe-Ratio technisch gesehen einfach ein ideales Verhältnis aus Rendite und Risiko. Und das ist eigentlich, das zieht sich durch bei diesem Wikifolio. Es ist mir aber auch wichtig, dass ich da nicht irgendwelche exotischen Einzelaktien drin habe, sondern ich stütze mich auf 12 große internationale Märkte. Davon sind 8 Aktienmärkte, aber auch Gold, Silber, Anleihen und Kryptowährungen. Und die möchte ich jeweils ein- oder ausschalten, je nachdem, ob der Trend gerade gut ist, ob die Saisonalität passt oder nicht. Und ich denke jetzt einmal, in einem 30-jährigen Backtest funktioniert das sehr gut. Jeder weiß, ein Backtest ist immer idealisiert. Man wird in der Zukunft nie die gleichen Renditen oder Erfolge haben, wie der Backtest hatte. Aber ich
muss
hoffe,
da kurz ins Wort fallen. Solange es nicht in einer aggressiven Werbung für einen neuen Fonds verwendet wird, ist ein Backtest lässig einfach. Man darf halt nicht mit historischer Performance werben, weil das war irreführend bis geht nicht mehr jahrzehntelang.
Ganz genau so ist es.
Und das ist das Schöne, hier wirbt man ja nur mit Lifetime und Werbung ist indirekt, sondern man kann sich in Chart anschauen und alle Trades.
Wie gesagt, 12 internationale Märkte, ganz einfach, kann auch wirklich jeder Privatanleger selbst durchführen. Also ich mache hier keinen Hokuspokus, sondern es ist möglich, auch für einen Privatanleger, der sich ein bisschen damit beschäftigt, sowas auch selbst aufzubauen. Ja. Und ich versuche
es. Es kostet halt auch Zeit und es ist auch eine Dienstleistung, das für jemanden zu machen und seine eigene Zeit zu entbehren dafür.
Das ist halt mein Ansatz. Man kann natürlich auch in die Zertifikate auf diese Wikifolios investieren.
Risikohinweis ist bei uns immer dabei, das sage ich in jedem Podcast einmal, genau. Ja. Und ich nochmal weiter, 60-40 ist tot, habe ich irgendwann einmal von dir gelesen. Das war die klassische Allocation, 60 Aktien, 40 Anleihen oder umgekehrt, je nachdem, wer man ist. Was ist deine Strategie, die du preferst?
Meine Strategie ist, dass ich sage, 40% Anleihen ist in der heutigen Zeit für mich viel zu viel. Historisch macht es absolut Sinn, wenn man jetzt 40, 50, 60 Jahre zurückblickt, dann war das in der Vergangenheit eine sehr gute Strategie. In Zeiten von hoher Inflation, hohen Zinsen hat es absolut Sinn gemacht. Aber in der heutigen Zeit, die Anleihenzinsen sind viel zu niedrig. Man hat es auch gesehen im Jahr 2022 als die Zinsen plötzlich nach oben gegangen sind und die Anleihen sind alle nach unten gefahren und haben teilweise 30% Verlust gehabt und da ist nichts mehr von wegen sicher. Also insofern würde ich sagen, Anleihen haben ihre Berechtigung. Ich persönlich bin eher für 10% Anleihen, würde unbedingt mindestens genauso viel Gold reinnehmen. Ein bisschen Kryptowährung kann nicht schaden, ja nicht zu viel. Ich persönlich bin so ein Fan von 5-10% Kryptowährungen. Es gehört heute dazu, es muss nicht sein. Keine Anlageklasse muss sein, das muss auch jeder Anleger selbst entscheiden. Was will ich, was will ich nicht? Es gibt genug, ich auch, die kein Fan von China sind zum Beispiel, aber man kann es machen. Man muss auch kein Fan der USA sein, aber es ist halt wirtschaftlich gescheit, sage ich jetzt nochmal. Es ist ein täglicher Kampf auch, was man besser findet, aber ich glaube, man kann sich bei den verschiedenen Assetklassen einfach Anregungen holen und jeder soll auch für sich selbst entscheiden, das möchte ich reinnehmen oder auch nicht.
Jetzt noch einen kurzen Wordrap, wir sind in der Zeit schon ziemlich fortgeschritten, aber ich habe noch so viele Fragen, eine schwache Stimme, deswegen haue ich da einen Wordrap hin. Saisonalitäten hast du angesprochen, die hat es in deinem Beruf oder gibt es in deinem Beruf sicherlich ganz massiv. An der Börse, wie gehst du da mit Saisonalitäten um?
An der Börse, also ich glaube dran, es gibt einfach bei jedem Markt zumindest einfach Zeiten, da geht wenig weiter. Ja, und gerade in der westlichen Welt, es ist der Sommer, Ja, es ist auch ganz klar, viele Leute fahren auf Urlaub, sie brauchen ihr Geld für was anderes. Auch institutionelle Investoren fahren auf Urlaub und schieben Entscheidungen auf. Und es ist, man kann es wirklich über 200 Jahre teilweise, na 200 nicht, aber 150 Jahre zurückverfolgen. Sell in May and go away heißt es ja, im Sommer geht nicht viel weiter, da muss man vorsichtig sein, gerade August und September sind ganz gefährliche Zeiten, da sollte man vorsichtiger unterwegs sein als zum Beispiel im November, der bekanntlich das mit Abstand beste Monat des Jahres ist, vor allem für amerikanische Titel. Man soll dem Glück dann eine Chance geben. Und ich sage, im Oktober, vor allem Europa und November, vor allem die USA, da sollte man voll investiert sein. Wenn man freie Kapazitäten und freies Geld hat, sozusagen.
Hältst du den Dollar?
Nicht mehr. Es ist zu gefährlich. Vor allem kurzfristig. Und Hedges kosten einfach, dass jede Versicherung kostet. Aber ich glaube fest daran, dass der Dollar mittel- bis langfristig fallen wird. Donald Trump tut alles dafür. Er will einen schwachen Dollar. Er streut auch.
Das gelingt ihm auch momentan.
Es gelingt ihm sehr gut. Wie gesagt, kurzfristig kann niemand sagen, wie es geht. Aber ich erwarte für die nächsten 2 Jahre mindestens einen fallenden Dollar. Vor allem nächstes Jahr, wenn die Midterm-Elections sein werden in den USA. Es wird sehr viel Verunsicherung geben, falls sie überhaupt stattfinden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es wird auf jeden Fall eine turbulente Zeit sein, die nächsten 1, 2, 3 Jahre. Und die Verunsicherung wird steigen. Das Vertrauen in den Dollar vor allem wird sinken. Und wenn man natürlich als Europäer in amerikanische Titel investiert, muss man immer dran denken, mit dem fallenden Dollar verlieren auch die Aktien an Wert und ich bin deswegen sehr, sehr vorsichtig mit den
Dual Momentum Investing von Gary Antonacci hast du mitgenommen. Ein Buch, auch da ein paar Worte. Warum ist das dein Buch, das du mitgenommen hast und warum ist es dir wichtig?
Es ist mir unglaublich wichtig. Ich habe das Buch vor ungefähr 1,5 Jahren gefunden. Ich wollte es erst gar nicht kaufen, weil ich mir gedacht, so eine simple Strategie, brauche ich da ein Buch?
Ist ich glaube, du wolltest es verstehen irgendwo. Nein, Spaß beiseite.
ich habe mir gedacht, ist es wert, dass ich 20 oder gar 30 Euro für ein Buch ausgib, das eine Strategie verfolgt, die ich in einer Minute erklären kann. Vielleicht darf ich es kurz erklären. Gary Antonacci sagt, er betrachtet 3 Märkte. Die US-Märkte, die Nicht-US-Märkte, jeweils Aktien und amerikanische Anleihen. Und je nachdem, was besser läuft von denen, was das bessere Momentum hat, in das investiert er mit unglaublichem Erfolg. Er hat einen Backtest über 40 Jahre gemacht, von 1974 bis 2013, hat 50% mehr Rendite rausgeholt, bei gleichzeitig um ein Drittel niedriger Volatilität. Also man kann mit simpelsten Mitteln, kann man wirklich sein Portfolio verbessern.
Nächstes Stichwort, Umbrella Relaxed, so ein noch nicht investierbares Projekt von dir und da steckt auch der Brandname vom Richie drinnen. Es taugt ihm irgendwie, was du machst. Ich habe auch mit ihm drüber gesprochen. Ganz kurz nur, wo geht's dahin?
Gut, das ist jetzt ein gemeinsames Projekt eigentlich vom Richie mir. Es ist wichtig, ich manage es, weil es kann nur einen Manager geben. Das heißt, es ist mein Dachwiegefolio, aber es ist ein gemeinsames Projekt vom Richie Dobitzberger und von mir, wo wir unsere jeweils potenziell besten Wiegefolios zusammentun, nämlich das Umbrella vom Richie und mein Golden Harbor. Und die Grundidee dahinter ist, dass der Richie macht unglaubliche Performance, hat aber leider, es geht gar nicht anders, auch relativ hohe Volatilität. Bei mir ist es umgekehrt. Ich versuche möglichst niedrige Volatilität zu haben und auch akzeptable Performance. Und wenn man die beiden zusammenbringt und dann noch die Effekte der Modern Portfolio Theory mit reinbringt, dass unsere Wikifolios relativ unkorreliert sind, dann sollte man da auf eine akzeptable Volatilität kommen, bei gleichzeitig guten Renditen. Das ist die Theorie. Man wird sehen, ob es funktioniert.
Die Rettung ist draußen sicher kein schlechtes Omen. Genau. Die fährt immer irgendwann pro Folge vorbei.
Es kann spannend. Nichts passieren praktisch.
Umbrella relaxed. More to come. Das ist momentan eben noch nicht investierbar. Und das letzte jetzt.
Gutes zieht Kreise. Volksbank.
Gutes zieht Kreise als Season-Motto in dieser Season 21. Was assoziierst du mit Gutes zieht Kreise?
Gutes zieht Kreise. Mir würde sofort einfach einfallen, Networking. In meinem konkreten Fall, seit 2 Jahren bin ich aktiv bei LinkedIn. Eine der wenigen Social Media, die man auch als seriös bezeichnen kann, würde ich sagen. Für Business ist es das perfekte Netzwerk, wo man sehr viele, sehr interessante Leute erreicht. Ich schaue jeden Tag rein, mehrfach. Ich würde sagen, ich schaue fast stündlich rein. Man hat dort die tollsten, besten Asset Manager der USA oder der Schweiz, teilweise auch Österreichs, die ganz tolle Sachen posten, und man kann sich da so viel Anregungen holen, und die Kreise ziehen sich halt immer weiter. Wie gesagt, anfangs vom deutschsprachigen Raum, jetzt bin ich schon wirklich bei Großbritannien und den USA, und man kann so viel lernen von anderen klugen Menschen, und das gefällt mir besonders. Also das wäre meine Assoziation damit.
Dann spiele ich schon meine Abspannmusik. Danke für deine tollen, tollen Ausführungen, lieber Bernhard. Das war, glaube ich, eine sehr spannende Folge. Ich konnte meine Stimme schonen, habe das auch ganz bewusst gemacht und dich sprechen lassen, sonst falle ich viel öfter ins Wort. Ein Tschüss einmal von meiner Seite an euch da draußen und danke fürs Reinhören. Die Shownotes werden natürlich die Links zum Bernhard mit der Lena und seinen Wikifolios und auch nochmal zu denen vom Richie liefern. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Ja, vielen Dank, lieber Christian. Es hat mir großen Spaß gemacht, hier zu sein und ein bisschen zu plaudern. Und ja, danke nochmal.
Wunderbar. Ich danke dir.
Mein Geld liegt bei meiner Volksbank und finanziert dort Kindergärten oder lokale Unternehmen. Woraufhin die wiederum anderen lokalen Betrieben Aufträge geben, also mir.
Denn damit alle profitieren, sind im Volksbankenverbund mindestens 95% der Finanzierungen regional.
Gutes zieht Kreise.
Volksbank.